Ja, guten Morgen zusammen. Lasst uns nochmal vor der Predigt bitte zum Beten aufstehen. Gnädiger Vater, Herr Jesus Christus, danke, dass wir hier heute in deinem Namen zusammenkommen können, um auf dein Wort zu blicken und Gemeinschaft zu haben, um Lieder zu singen, die uns daran erinnern, was du alles für uns getan hast. Und bitte lenk jetzt unseren Blick alleine auf dich, auf dein Wort und ja, nutze auch mich, um dein Wort zu verkündigen, aber schenk auch offene Ohren, dass dein Wort auch in den Herzen ankommt. Amen. Amen. Ja, im Männerkreis haben wir vorletzte Woche ein neues Thema angefangen. Das Thema ist ein bisschen ungewöhnlich. Das ist nämlich einfach, dass wir uns mit der Kirchengeschichte beschäftigen und wir machen das unter dem Motto, wer nicht bereit ist aus den Fehlern unserer Vorfahren zu lernen. Also ich habe das Wort jetzt nicht gefunden, der ist verdammt, die gleichen Fehler zu machen. Also wer nicht bereit ist, aus den Fehlern unserer Vorfahren zu lernen, der ist verdammt, die gleichen Fehler zu machen. Und das hört sich jetzt erstmal sehr trocken an und theoretisch, aber wenn man in die Bibel reinguckt, dann ist die Bibel voller Geschichte. Ja, und wir lernen gerade durch die Geschichte, die Gott mit seinem Volk hatte oder auch mit einzelnen Personen oder mit Familien, sehen wir, dass Gott handelt. Ja, und ich lese mal ein bisschen was aus Psalm 78 vor, der so ein bisschen auf das Thema hinlenkt. Da steht ab Vers 3, was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen den späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel. Und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkünden, damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollten. Damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten. Damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Was wir hier sehen, ist, dass wir eine gewisse Verantwortung haben, dass das, was wir mit Gott erlebt haben oder auch selber in seinem Wort errungen haben, dass wir das an die Nächsten weitergeben, an die nächste Generation. Und das hat damit zu tun, weil das etwas sehr Praktisches ist, wie wir auch die nächste Generation stärken können, auf Gott zu blicken und ihr Vertrauen auf Gott zu setzen. Und so wird Gottes Name groß gemacht und die Gemeinde und auch Familien können stärker dadurch werden, wenn das gemacht wird, treu. Und vor 2 Wochen, da haben wir angefangen, uns mit dem heutigen Bibeltext zu beschäftigen. Da ging es halt um die Bedeutung der guten Lehre und wir haben uns zuerst mit dem Punkt beschäftigt, was die gute Lehre überhaupt ist, warum die so wichtig ist. Dazu haben wir uns Vers 1 und 2 in Sprüche 4 angesehen. Und heute wollen wir uns ansehen, dass die gute Lehre von Generation zu Generation weitergegeben werden soll. Vers 3 und 4. Und zuletzt wollen wir uns noch ansehen, wie die gute Lehre in unserem Leben verankert werden soll. Vers 5 bis 9. Ja, lasst uns nochmal den Predigttext lesen. Der steht in Sprüche 4. Ab Vers 1. Da steht, ihr Söhne, gehorcht der Unterweisung des Vaters und gebt Acht, damit ihr zu unterscheiden wisst. Denn ich habe euch eine gute Lehre gegeben. Verlasst meine Weisung nicht. Denn da ich noch als Sohn bei meinem Vater war, als zartes und einziges Kind unter den Augen meiner Mutter, da lehrte er mich und sprach zu mir, dein Herz halte meine Gebote fest oder meine Worte fest. Bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Erwirb Weisheit, erwirb Verständnis, vergiss sie nicht und weiche nicht von dem Reden meines Mundes. Verlass sie nicht, so wird sie dich bewahren. Liebe du sie, so wird sie dich behüten. Der Anfang der Weisheit ist, erwirb Weisheit und um allen deinen Erwerb, erwirb Verstand. Halte sie hoch, so wird sie dich erhöhen, sie wird dich ehren, wenn du sie umfängst. Sie wird deinem Haupt einen lieblichen Kranz verleihen, eine prächtige Krone wird sie dir reichen. Ich möchte nochmal so einen kleinen Rückblick machen und vielleicht die wichtigsten Punkte zusammenfassen, die wir beim letzten Mal gesehen haben. Bei der letzten Predigt haben wir ja gesehen, mit welcher Leidenschaft Salomo seine Söhne unterweisen will. Und wir haben gesehen, dass die gute Lehre die Grundlage für die Unterweisung ist. Und deswegen haben wir uns gefragt, Salomo sagt ja, hört auf mich, denn, und das ist die Erklärung, ich habe eine gute Lehre, und deswegen haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was ist denn eine gute Lehre? Weil wenn ich mich hier hinstelle und sage, ich habe eine gute Lehre, dann kann ja auch jemand anders sagen, er hat auch eine gute Lehre, oder das, was ich sage, ist keine gute Lehre. Deswegen haben wir uns gefragt, was ist überhaupt die gute Lehre? Und wir haben dann halt gesehen, die gute Lehre gründet quasi auf dem Fundament des Evangeliums. Ja, es gibt Dinge in der Bibel, die können wir nicht verdrehen. Das Evangelium ist zum Beispiel so klar zu verstehen und so eindeutig, dass es sogar von kleinen Kindern verstanden werden kann. Bei diesem Punkt, beim Evangelium, da darf man sich niemals über Lehre streiten. Also, weil da geht es auch um unsere Errettung, und da müssen wir einfach sagen, wer da einer anderen Meinung ist, der hat keine Gemeinschaft mit uns, weil es ist die Grundlage für unseren Glauben, wenn wir an Jesus glauben. Und dann haben wir aber gesehen, dann gibt es so Verständnisfragen in der Bibel, die darauf aufbauen, also wie wir mit Gott leben, wie wir Dinge tun sollen. Das sind teilweise Verständnisfragen, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Auch da muss man wieder sagen, da gibt es Dinge, die sind sehr klar, und man muss sagen, da wo die Bibel ist, klar ist, da müssen wir auch klar sein. Aber dann gibt es auch Sachen, wo man vielleicht mal drüber diskutieren kann. Und dann haben wir halt darüber gesprochen, wie kann es denn dann sein, wenn wir unterschiedlicher Meinung sein können, dass wir trotzdem eine Einheit sind. Wenn wir sagen, wir wollen die gute Lehre hören, aber A und B sind vielleicht verschiedener Meinung. Und dann haben wir gesagt, Gott gibt Ordnung zum Schutz, auch für die gute Lehre, dass die gute Lehre bewahrt wird und dass es keinen Streit gibt. Und dann haben wir halt gesehen, Gott hat Familienväter in die Familien eingesetzt, um die Verantwortung für die Familie zu übernehmen, und Gott hat halt auch Älteste in die Gemeinde eingesetzt, und bei uns in dem Fall ist das jetzt halt nur Sascha, aber Sascha trägt die Verantwortung für die Gemeinde und muss auch diese Eckpunkte aufstellen, was die gute Lehre ist. Und natürlich können wir anderer Meinung sein als Sascha, aber als gesamte Gemeinde müssen wir uns halt natürlich unter Sascha stellen, dafür gibt es Älteste, damit nicht jeder was anderes sagt und dass zum Beispiel auch sonntags nicht mal das gesagt wird und nächste Woche wieder was anderes. Und natürlich ist es auch das Ziel von Sascha, denke ich, dass irgendwann hier mehr Älteste sind, weil auch Sascha kann sich vertun und braucht Korrektur von anderen Brüdern oder auch Schwestern. Wenn ihr merkt, dass er was falsch macht, dann muss er genauso korrigiert werden. Er ist ja nicht heiliger als wir. Aber das hat Gott zum Schutz gegeben. Und deswegen hatten wir uns, weil wir gesehen haben, also die Predigt baute quasi auf Vers 2 auf, denn ich habe euch eine gute Lehre gegeben. Das war letzte Woche der Punkt. Und wir müssen halt verstehen, was ist die Grundlage für Unterweisung? Das ist die gute Lehre. Und was ist die gute Lehre? Die baut zum einen auf das Evangelium auf, das ist das Wichtigste, da kann man nicht drüber streiten. Und dann über viele andere klare Sachen auch nicht, aber über manche Sachen durchaus. Aber um eben in Einheit zusammenzukommen, gibt es Männer, die in der Gemeinde Verantwortung übernehmen. Und hier ist es halt Sascha. Und hoffentlich auch irgendwann bald wieder mehr Älteste. Und genau, das schützt die Gemeinde. Und jetzt wollen wir uns den zweiten Punkt ansehen, Vers 3 und 4. Das sollte nur ein kleiner Rückblick sein, damit wir verstehen, in welchem Text sind wir gerade. Wir schauen uns ja immer noch den ganzen Text, Vers 1 bis 9 an. Aber jetzt machen wir weiter. Die gute Lehre soll von Generation zu Generation weitergegeben werden. In Vers 3 und 4 schreibt Salomo, dass er von seinem Vater David als Kind gelehrt wurde. Das bedeutet, wir sehen hier das Prinzip, was wir in der ganzen Bibel an vielen Stellen finden, nämlich, dass wir das Gelernte, was wir selbst gelernt haben, auch anderen weitergeben. Und dass wir natürlich auch von anderen lernen, die sich in der guten Lehre auskennen. Und ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Schlag mal mit mir 1. Timotheus auf, oder 2. Timotheus 1. Unser erstes Beispiel ist Timotheus, und alleine deswegen, weil wir haben die ganzen pastoralischen Briefe, die Paulus an Timotheus zum Beispiel 2 Stück geschrieben hat und auch an Titus. Aber man sieht halt auch bei Timotheus sehr oft so sehr persönliche Dinge, die seinen Glauben ausmachen und sowas. Und deswegen hier unser erstes Beispiel Timotheus. In 2. Timotheus 1, Vers 5 lesen wir, da schreibt Paulus zu Timotheus: Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor an deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat, ich bin aber überzeugt auch in dir. Und was sehen wir hier? Hier lesen wir von 3 Generationen. Nicht nur Timotheus war gläubig, sondern auch zuvor seine Großmutter Lois und seine Mutter Eunike. Wir wissen jetzt natürlich nicht genau, hier sitzt zum Beispiel eine kleine Lois, aber es gibt auch eine Großmutter, die hieß auch Lois. Die hat schon vor langer Zeit gelebt. Und diese, wir wissen natürlich nicht, ob die Mutter und die Großmutter von Timotheus in naher Zeit gläubig geworden sind. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Großmutter viel früher gläubig war als die Mutter. Aber wir sehen, dass trotzdem Timotheus von diesen beiden Generationen geprägt wurde. Ja, also dass er den Glauben quasi von ihnen weiterbekommen hat. Ja, also natürlich kann man den Glauben nicht vererben, also weil Glauben ist ja eine Überzeugung, eine Entscheidung, die wir selbst treffen und was Gott auch in uns bewirkt. Aber Gott kann durchaus Leute nutzen in unserem Umfeld, um uns zu prägen. Und so war das bei mir auch zum Beispiel. Nicht nur meine Eltern, da habe ich mich letztens noch mit Mama darüber unterhalten, als ich ein Lied gehört habe. Das haben wir früher immer bei Opa nach dem Essen gesungen. Und so Sachen einfach, also dass Opa gesagt hat, so, wir haben jetzt ein gutes Essen gehabt und jetzt singen wir und danken Gott. Dann haben wir Danke dem Herrn gesungen. Und das war Tradition, muss man nicht so machen, aber das war schön. Oder auch einfach so diese Lektionen, die Opa mir manchmal mitgegeben hat als kleineres Kind. Ich weiß noch, als ich vielleicht so 7 war, da waren wir bei meinem Opa und dann, oder ich war ein bisschen älter, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls habe ich dann während des, also so wie Kinder das halt machen, Blödsinn gemacht und habe dann während des Betens gegessen. Und dann hat Opa gesagt, der war nicht ein Mann der großen Worte, aber der Opa hat gesagt, wenn man betet, betet man und wenn man isst, isst man. So, und der wollte mir einfach sagen, so, wenn wir beten, dann konzentrieren wir uns auf Gott. Und also auch Großeltern können einen prägen und das ist mir so im Gedanken geblieben. Also das ist das erste Beispiel Timotheus und auch mein eigenes Leben und zum Beispiel das von Jenny weiß ich auch, dass sie das genauso geprägt hat, dass sie zum Beispiel im Haus mit ihrer Großmutter und ihrem Großvater aufgewachsen ist. Und auch die anderen Großeltern, die sie geprägt haben und ihre Eltern natürlich. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh Mann, vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du sagst, boah, schade, ich habe gar keine gläubigen Eltern und erst gar keine gläubigen Großeltern. Das ist vielleicht schade, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, weil du kannst nichts für die Generationen, die vor dir sind. Ja, du kannst es ja nicht verändern. Die Geschichte ist so, wie die Geschichte ist. Aber wofür wir durchaus was können, ist halt für die Generationen, die nach uns kommen. Ja, wir können mit so einer Überzeugung, wie Salomo das gemacht hat und auch wie wir heute sehen, wie David das bei Salomo getan hat, können wir auch unsere Kinder oder unsere Enkelkinder prägen. Und ja, das sollte ein Aufruf für uns sein, im Kopf zu haben, welchen Segen das mit sich bringt, wenn Generationen hinweg an Jesus glauben und dass die gute Lehre ganz praktisch durch Unterweisung weitergegeben wird. Und ein weiteres Beispiel finden wir zwei Bücher weiter oder ein Buch weiter. In Titus 2, Vers 3, da lesen wir davon, dass die älteren Frauen die jüngeren Frauen unterweisen sollen in der guten Lehre. Da lesen wir ab Vers 3, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es den Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie den jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und das ist wahrscheinlich auch das, was ihr im Frauenkreis gemacht habt. Der war ja erst gestern. Ich denke einfach durch die Gemeinschaft, die ihr miteinander habt. Ich denke, da liegt ein großer Segen, gerade wenn ältere Frauen jüngere Frauen anleiten. Aber auch natürlich können jüngere Frauen auch älteren Frauen was mitgeben. Aber Lebenserfahrung spielt durchaus eine große Rolle. Auch gerade, wenn es so um die praktischen Bereiche geht. Und deswegen ist es schön, dass wir das als Gemeinde auch haben, dass wir hier einen Frauenkreis haben oder auch den Männerkreis. Und wo man einfach sehr viel am Charakter arbeitet. Das ist zum Beispiel auch immer das Ziel bei uns im Männerkreis. Und ich bin sehr dankbar, dass wir da immer unter Gottes Wort geschliffen werden und durch die Gemeinschaft miteinander. Und ein weiteres Beispiel finden wir wieder ein Buch zurück, 2. Timotheus 2, Vers 2. Da lesen wir, dass Gemeindemitarbeiter andere Gemeindemitarbeiter anleiten sollen, also die gute Lehre weitergeben sollen. Da steht, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Wenn wir das hier machen, und ich denke, das wollen wir wirklich tun und versuchen das so gut, wie wir das können, mit den Kapazitäten, die wir haben, dann segnet Gott das ungemein, weil zum Beispiel Marc hat ja durch den Glaubenskurs bei Sascha profitiert und hat ihn jetzt mittlerweile selber übernommen. Das ist schön, das zu sehen. Oder auch Tobias, der mit den Jahren immer mehr so in die Verantwortung der Gemeinde reingewachsen ist. Oder auch Sascha, der früher quasi an die Hand von Jörg genommen wurde. Wir sehen also, es ist wichtig, dass das, was wir selber gelernt haben, auch an andere weitergegeben wird. Weil man kann auch sagen, auch gute Lehre kann aussterben. Ja, also natürlich kann Gott Gnade schenken, aber er segnet das noch viel mehr, wenn wir einfach das anstreben, die gute Lehre zu bewahren. Und dann hatten wir am Anfang schon Psalm 78 gelesen, das könnt ihr nochmal zu Hause vielleicht lesen. Finde ich sehr ermutigend, so praktisch zu sehen, wie wichtig es ist, dass man von einer Generation zur nächsten und sogar danach zu Generationen quasi immer wieder das Gelernte weitergibt und das, was man mit Gott erlebt hat. Wenn wir das tun, dann haben wir eine starke Gemeinde und starke Familien. Gerade wenn wir starke Familien haben, haben wir eine starke Gemeinde, weil das hängt eng miteinander zusammen. Aber wie kommen wir von dem, wer wen unterweisen soll, zu dem Thema, wie wir unterweisen sollen? Also wir haben jetzt gesehen, wie wir unterweisen, also wer wen unterweisen soll, haben wir gesehen. Aber jetzt wollen wir sehen, wie wir unterweisen sollen. Also wie geht das? Was ist unser Ziel, unser Vorgehen? Wie können wir erreichen, dass das, was wir anderen weitergeben, auch Bestand hat? Also das ist von ihnen ernst genommen wird und dass sie davon selber überzeugt sind. Was müssen wir beachten, wenn wir andere unterweisen? David sagt zu Salomo, dass er seine Worte in seinem Herzen bewahren sollte. Das lesen wir in Sprüche 4, Vers 2. Da steht 4, Vers 4. Dein Herz halte meine Worte fest, bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Also wir sehen, was hat David gemacht, als er Salomo unterwiesen hat? Er hat ihm gesagt, bewahre meine Worte in deinem Herzen. Er hat das Herz von ihm abgezielt. Aber warum hat er das getan? Wir lesen in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also wenn wir selber weise sein werden wollen, ja, dann müssen wir es zulassen, dass Gottes Wort in unser Herz dringt. Ja, wir müssen sie uns zu Herzen nehmen. Und wenn wir wollen, dass wir andere unterweisen, dann müssen wir auf das Herz desjenigen abziehen. Ja, wir müssen nicht nur unterweisen um des Unterweisens willen, sondern wir unterweisen aus Leidenschaft, weil wir das Herz desjenigen erreichen wollen. Und das ist so wichtig, weil wir sehen, dass jeder Gedanke und jedes Handeln aus unserem Herzen entspringt. Und wenn wir unser Handeln so verändern wollen, also unser eigenes und das unserer Kinder oder wenn wir in der Gemeinde mitarbeiten, das von anderen, dann müssen wir am Herzen ansetzen. Dann müssen wir darauf abzielen, dass die Leute es verstehen und davon überzeugt sind. Und das sehen wir hier so krass in diesem Bibeltext, weil wir sehen noch mehr durch das, was David zu Salomo sagt, dass er einfach mit dem Ganzen, was er sagt, ihn überzeugen will. Und weiter geht es nämlich dann im dritten Punkt, wie wir die gute Lehre verankern sollen. Und zwar, da sehen wir, dass wir viele Ratschläge mitbekommen, die alle darauf abzielen, dass wir quasi, dass die gute Lehre in unser Herz kommt. Das wollen wir uns gleich angucken. Aber zunächst will ich nochmal den zweiten Punkt zusammenfassen. Wir können also sagen, dass wir die Weisheit oder die gute Lehre nur dann von Generation zu Generation weitergeben können, wenn wir erstens selber von ihr überzeugt sind. Also wenn ich von etwas überzeugt bin, dann kann ich ja den anderen auch viel besser davon überzeugen. Und wenn sie selbst fest in unserem Herzen ist. Also das, wovon ich überzeugt bin und was mir selber wichtig ist, das möchte ich auch anderen weitergeben und sie selber davon überzeugen, dass sie es sich zu Herzen nehmen. Und zweitens können wir die gute Lehre nur dann an die nächste Generation weitergeben, wenn wir auf ihr Herz abziehen. Also erstens, die Lehre muss selbst bei uns im Herzen sein und wir müssen davon überzeugt sein und überzeugend die Lehre weitergeben. Und zweitens müssen wir aber auch das Ziel haben, dass sie beim anderen im Herzen ankommt. Und wie wir das erreichen können, wollen wir uns im dritten Punkt ansehen. Wie wir die gute Lehre in unserem Leben verankern können. Vers 5 bis 9. Wir sehen in Vers 5 und 7, dass David Salomo dazu auffordert, die Weisheit oder das Verständnis zu erwerben. Und hier sehen wir die andere Seite. Nicht nur der, der die Unterweisung gibt, sondern auch der, die Unterweisung bekommt, hat eine Verantwortung. Er muss nämlich sich diese Dinge zu Herzen nehmen. Er muss die Weisheit erwerben wollen, wie Salomo das sagt. Also wir können nicht einfach da sitzen und alles auf uns einprassen lassen, sondern wir müssen den Wunsch haben, weise zu werden. Es bringt nichts, wenn wir als Eltern die besten Worte finden, um unseren Kindern irgendwas zu erklären, wenn wir unseren Kindern nicht deutlich machen, ihr habt die Verantwortung, das, was ich euch jetzt sage, zu Herzen zu nehmen. Ihr müsst den Wunsch haben, weise zu werden. Wenn unsere Kinder den Wunsch nicht haben, dann werden sie auch nicht weise werden, selbst wenn wir ihnen die besten Sachen sagen. Und wir müssen natürlich dafür beten, dass Gott sie weise macht, aber sie haben diese Verantwortung, dass sie Weisheit erwerben sollen. Und ich kann hier auch sonntags die beste Predigt halten. Das ist meine Verantwortung, mich vorzubereiten, aber eure Verantwortung ist es, zuzuhören. Und den Wunsch zu haben, weise zu werden. Ja, ich kann mich auch vertun oder ich kann vielleicht Dinge vielleicht manchmal nicht ganz so gut erklären, aber ihr könnt euch ja auch selber mit dem Text beschäftigen und euch fragen, was will ich eigentlich damit sagen? Und eure Verantwortung ist, euch das zu Herzen zu nehmen. Nicht als meine Worte, sondern als Gottes Worte. Und deswegen kann ich nur wie Salomo oder wie David sagen, bitte erwerbt Weisheit, weil es gibt nichts Besseres im Leben. Ja, ihr könnt Erfolg haben, ihr könnt eine Familie gründen, das kann alles sehr schön sein, aber es gibt nichts Besseres im Leben, als wenn ihr den Weg mit Gott zusammengeht, indem ihr weise werdet. Weil die Weisheit ist ja einfach praktisch erklärt, dass wir Gottes Wort verstehen und dann auf unser Leben anwenden, dass wir die Weisheit haben, wie wir in Situationen reagieren sollen. Und deswegen, es gibt nichts Besseres, als Weisheit zu erwerben. Deswegen sagt Salomo das auch dreimal. Ja, und David setzt eben an diesem Punkt an bei seiner Erziehung, weil es die Voraussetzung dafür ist, weise zu werden. Wenn Salomo nicht das Verlangen gehabt hätte, weise zu werden, dann wäre er auch nicht weise geworden. Und wir wissen, Salomo hat ganz viele Fehler gemacht, aber trotzdem war er auch durchaus ein sehr weiser Mann. Er sagt es sogar viermal, nicht dreimal. Und Salomo musste eben selbst zu der Erkenntnis kommen, das konnte David ihm nicht abnehmen, ich brauche Weisheit, wenn ich weise werden will. Und ich muss etwas dafür tun, um weise zu werden. Deswegen hier die Frage, wenn ihr jetzt den Wunsch habt, weise zu werden, wie könnt ihr weise werden, wie kann ich weise werden, wie können wir alle das? Ich habe mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Wir können weise werden, indem wir, wenn wir Kinder sind, unserem Vater oder unserer Mutter zuhören oder auch noch als Erwachsene mal ab und zu nach ihren Rat fragen. Das ist manchmal noch sehr ratsam, auch in meinem Alter noch. Und wir werden weise, wenn wir Gottes Wort natürlich in erster Linie lesen und verstehen wollen. Und wenn wir uns fragen, wie wir es in unserem Leben anwenden können. Und wir werden auch weise, das ist ganz interessant, das steht in den Sprüchen selbst, wir werden auch weise, indem wir die Sprüche lesen und uns mit ihnen beschäftigen. Deswegen predigen wir auch in der Gemeinde über das Buch der Sprüche. In Sprüche 1, Vers 1 bis 7 lesen wir dazu Folgendes. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe, dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine Kenntnisse, und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an, damit er den Spruch und die bildliche Rede verstehe, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Also wenn wir uns mit den Sprüchen beschäftigen, und das sehen wir, glaube ich, bei jeder Predigt, wir kommen eigentlich meistens durch die ganze Bibel, weil diese kleinen Sprüche manchmal so tiefe Wahrheiten beherbergen, dass wir dann einfach zu ganz anderen Sachen kommen. Und deswegen, wenn wir weise werden wollen, auch durch das Lesen der Sprüche. Es gibt Leute, die lesen jeden Tag einen Spruch und machen das ihr Leben lang. Ich kannte mal so einen Bruder. Ich habe mir das mal versucht anzugewöhnen, habe ich aber nicht lange beibehalten. Aber jeder hat so seine eigene Art, wie er Dinge tut oder wie er weise werden will, aber durchaus auch durch die Sprüche. Und was wir noch sehen in der Bibel ist, dass wir auch weise werden durch die Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Auch wenn wir zum Beispiel Lieder singen, ja, wenn es gute Lieder sind, und darauf achten wir ja auch ein bisschen, wenn die Inhalt haben und auf Gott hindeuten, dann können uns auch Lieder Wahrheiten übermitteln, vermitteln und in Erinnerung rufen. Wir lesen in Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Lieder dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Durch all diese Dinge, die wir jetzt gesehen haben, und es gibt noch viel mehr, es gibt Freundschaften, Zweierschaften, so Jüngerschaften, die wir haben können, wo wir einfach ein Buch zusammen lesen oder dass ihr selber an den Bücherschrank geht und euch mal ein Buch kauft. Ich habe unwahrscheinlich viel in meinem Leben davon profitiert, wenn ich Bücher gelesen habe. Auch gerade zum Thema Kindererziehung, wenn ich durch die Sprüche gepredigt habe, dann habe ich die auch gelesen. Und dann kann man auch Weisheit erlangen, obwohl man kein Vater ist. Und manchmal ist es auch besser, wenn man sich schon vorher mit Themen beschäftigt, auch wenn man noch nicht in der Situation ist. Wenn ihr zum Beispiel noch nicht verheiratet seid, dann könnt ihr auch schon Ehebücher lesen. Ist sicherlich nie zu früh dafür. Ja, und durch all diese Dinge werden wir in der Weisheit wachsen, wenn wir den Wunsch haben, Weisheit zu erwerben. Das ist die Grundlage. Wenn ich keinen Wunsch habe, Weisheit zu erlangen, dann werde ich auch keine Weisheit erlangen. Natürlich sollten wir als Eltern und als Gemeindemitarbeiter unser ganzes Herz daran hängen, so gut wie möglich Gottes Wort zu predigen und die Leute davon zu überzeugen. Aber da sind diese beiden Verantwortungen. Also da ist der, der lehrt, und da ist der, der lernt. Und wenn einer von beiden das nur so halbherzig macht, dann wird halt nicht viel dabei rumkommen. Und deswegen sind beide dazu aufgefordert, der, der unterweist und der, der die Unterweisung bekommt, den Wunsch zu haben, ja, ich will das auch erwerben, ich will weise werden. Und was Salomo auch sehr deutlich macht, oder was David auch sehr deutlich macht, ist, dass er sagt, es gibt nichts Besseres im Leben. Und deswegen soll er das halt nicht verlassen. Das lesen wir in Vers 5 und 6 dreimal insgesamt, dass er die Weisheit, die er von ihm gelernt hat, nicht verlassen soll. Ja, wir müssen auch, wenn wir unterweisen, unseren Kindern zum Beispiel sagen, ihr werdet später mal die Wahl haben, ob ihr ein Leben mit Gott oder ohne Gott lebt, und dann erinnert euch an die Worte, die ich euch gesagt habe, erinnert euch an das, was ihr in Gottes Wort gelesen habt, und fragt euch, wollt ihr in dem bleiben, was ihr gelernt habt, oder wollt ihr einen anderen Weg gehen? Ja, wir müssen auch immer durchaus an unsere Kinder appellieren, geht den guten Weg, geht nicht den schlechten Weg. Aber das liegt dann auch in der Verantwortung unserer Kinder, das zu tun. Und Paulus schreibt auch an Timotheus in 2. Timotheus 1, Vers 13 bis 14, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also Paulus fordert Timotheus genauso auf wie David Salomo, an der guten Lehre festzuhalten. Und er sagt ihm noch eine Sache, die wir auch haben und die uns auch hilft. Nicht nur der Wille, das zu tun, auch der Heilige Geist, der in uns wohnt, der hilft uns dabei. Ja, wir sind nicht auf uns allein gestellt, sondern wir haben den Heiligen Geist, der uns dabei unterstützt, in der guten Lehre zu bleiben. Und dass wir in der guten Lehre bleiben, das hat auch damit zu tun, dass wir sie gut kennen und auf unser Leben anwenden wollen. Wenn es nur für uns Theorie ist, aber wir nie dazu kommen, dass wir das in unserem Leben umsetzen, dann wird es sehr schnell dazu kommen, dass wir die gute Lehre vergessen. Ich kann mich noch gut an meine Ausbildungszeit erinnern. Da habe ich viel gelernt, auch was ich gar nicht so direkt umgesetzt habe. Und diese Dinge habe ich dann auch manchmal wieder vergessen. Und da musste ich nachschlagen oder Kollegen fragen. Aber ich hatte natürlich den Wunsch auch gehabt, dass ich das Wissen erlerne, Elektriker zu werden. Weil ich wollte als Elektriker arbeiten. Wenn ich nicht den Wunsch gehabt hätte, als Elektriker zu arbeiten, dann hätte ich mich auch nicht da in die Berufsschule gesetzt und das gelernt. Oder in die Ausbildung. Und wäre manchmal durch schwere Zeiten gegangen, wenn man so erniedrigt wird. Aber es ist halt auch gut. Man sagt ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, hat meine Oma immer gesagt. Man muss auch so praktisch manchmal durchs Leben lernen. Und so ist das mit der guten Lehre auch. Ja, die hortet die nicht wie in einem Bücherregal, sondern setzt sie ein. Also wenn ihr hier sitzt, dann macht euch ruhig schon mal Gedanken, wie könnt ihr das jetzt in der Woche umsetzen. Ja, ihr müsst noch mal als Eltern sein. Ihr könnt auch, zum Beispiel, wir haben ja genug Kinder in der Gemeinde, ihr könnt auch mit anderen Kindern umgehen. Oder wenn ihr einen Dienst in der Gemeinde habt, dann könnt ihr auch da euch fragen, wie könnt ihr gute Unterweiser sein oder wie kann ich ein guter Unterwiesener sein? Also wie kann ich diese Einstellung haben, wie kann ich von dem, was mir andere beibringen wollen, am meisten mitnehmen? Ja, auch das ist jetzt praktische Weisheit, dass man sich fragt, wie kann man diesen Text jetzt wieder auf unser Leben anwenden? Weil alles, was das Thema Weisheit betrifft, das ist eigentlich nur Praxis. Wie kann ich das, was ich gelernt habe, umsetzen in meinem Leben? Und es hilft uns auch, die Weisheit in unserem Leben umzusetzen, wenn wir, wie David Salomo schreibt, wenn wir die Weisheit lieben. Ja, wenn wir davon überzeugt sind, es gibt nichts Besseres auf dieser Welt. Wenn wir so sehr danach streben, weise zu werden, dass das quasi, ja, dass wir danach streben, das in erster Linie zu tun. Und das macht Jesus auch deutlich in dem Gleichnis, wo der Mann sein ganzes Erspartes verkauft, um einen Schatz zu erwerben, der in einem Acker vergraben ist. Ja, und so ist das bei uns auch manchmal im Leben. Manchmal muss man Dinge zurückstecken, die nicht so wichtig sind. Also auch gerade, wenn es so darum geht, unsere Zeit einzuteilen. Ich kann jetzt abends in der Bibel lesen oder ich kann abends einen Film gucken. Ich kann abends zum Hauskreis gehen oder ich kann zum Fußball gehen. Ja? Das sind immer so praktische Fragen, die wir uns stellen können. Wie viel sind wir bereit aufzugeben, um in der Weisheit zu wachsen, die Weisheit zu erwerben? Weil es ist etwas Praktisches. Und den gleichen Gedanken, den vertieft David auch noch, als er in Vers 8 sagt, halte sie hoch, so wird sie dich erhöhen, sie wird dich ehren, wenn du sie umfängst. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Wir müssen die Weisheit als das Wichtigste in unserem Leben betrachten. Weil die Weisheit ist ja nicht Wissen. Ja? Die Weisheit ist ja das praktische Leben mit Gott. Also dass Gott das Wichtigste für mich im Leben ist und dass ich einfach danach strebe, eine innige Beziehung mit ihm zu haben und mit ihm durchs Leben zu gehen und ihn zu ehren mit allem, was ich tue. Das ist Weisheit. Und deswegen sagt er, halte sie hoch, ja, halte den Wunsch hoch, weise zu werden und umfange sie. Ja, so, das bedeutet, ergreif sie. Und ich stelle mir das vor wie so einen Rettungsring, den man so ins Wasser geworfen bekommt, wenn man vielleicht irgendwo Schiffbruch erlitten hat. Und man kann sich kaum über Wasser halten, dann ist man dankbar, wenn man so einen Rettungsring hat. Und natürlich umgreifen wir den. Weil nur so können wir den Kopf über Wasser halten. Und so ist das auch in diesem Leben. Wir brauchen die Weisheit, weil wir in einer Welt leben, wo Gott keine Rolle spielt. Oder eine sehr kleine. Und wo wir immer mit der Weisheit dieser Welt konfrontiert sind, die alles andere lehrt als das, was Gott will. Und dann müssen wir uns fragen, wie können wir denn weise handeln? Und das machen wir dann, wenn wir uns an die Weisheit klammern. Wenn wir den Wunsch haben, weise handeln zu wollen. Deswegen lasst uns die Weisheit umklammern und an ihr festhalten, damit wir nicht untergehen. Und zuletzt macht David Salomo noch deutlich, dass es nichts Wertvolleres im Leben gibt, als weise zu werden, weil das bringt einen wirkliche Ehre und Ruhm. Das haben wir in Vers 9 gelesen. Wir werden nämlich nicht dann im Leben erfolgreich, wenn wir danach streben, erfolgreich und angesehen zu werden, sondern wir werden dann erfolgreich und angesehen werden, wenn wir weise werden wollen. Also nicht der Wunsch, dass wir erfolgreich und weise werden wollen, macht uns erfolgreich und weise, sondern der Wunsch, dass wir uns selber klein machen, dass wir Gott ehren wollen, das macht uns groß. Das wird von den Menschen gesehen werden, die werden sehen, wow, dieser Mann oder diese Frau lebt für Gott, nicht für sich selbst. Diese Frau oder dieser Mann hat Prinzipien, die über ihm stehen, die ihm wichtiger sind als sein eigenes Leben. Und dann werden wir Ehre empfangen von Menschen, was uns aber nicht so wichtig sein sollte, aber vor allen Dingen von Gott, weil Gott wird uns dann segnen. Und schlussendlich wissen wir, dass der größte Segen, der uns erwartet, oder der größte Ruhm, der ist, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommen wird und wir mit ihm zusammen offenbar werden. Wir lesen in 1. Petrus 5, Vers 4, dann werdet auch ihr, wenn der Oberste hört, offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Vielleicht ist unser Leben davon geprägt, dass wir oft den niedrigen Weg gehen müssen, dass wir vielleicht in unseren Augen wenig Ehre empfangen. Aber das sollte uns nicht wichtig sein, weil das Wichtigste ist, wie Gott uns sieht. Ob wir in seinen Augen seine geliebten Kinder sind. Und das sind wir, wenn wir an ihn glauben. Und wenn wir ihn mit unserem Handeln ehren, dann werden wir auch Lohn dafür empfangen. Das sollte natürlich nicht unser Motiv sein, aber Gott lässt sich nicht schenken, er wird uns das vergelten. Und am Schluss will ich nochmal zusammenfassen, was wir heute gesehen haben. Und zwar, dass die gute Lehre von Generation zu Generation weitergegeben werden soll. Ja, die soll nicht nur für uns sein, sondern auch die nächsten Generationen sollen davon profitieren. Weil so wird die Gemeinde Christi gestärkt und auch Familien. Es muss uns ein Herzensanliegen sein, der nächsten Generation die gute Lehre, die wir selber gelernt haben, weiterzugeben. Und unser Hauptziel bei einer Unterweisung ist, dass wir auf das Herz derjenigen, die wir unterweisen, abziehen. Dass wir nicht einfach denken, so, das ist jetzt unsere Pflicht und ich mache das, sondern dass wir sagen, okay, ich will sie auch erreichen mit dem, was ich sage. Es soll praktisch in ihrem Leben umgesetzt werden. Denn die gute Lehre muss in ihrem Leben verankert werden, damit sie auch danach leben können. Und wir haben auch gesehen, dass es wichtig ist, dass die nächste Generation selbst den Wunsch hat, weise zu werden. Ja, das ist ihre Verantwortung. Sie müssen danach streben, oder wir müssen danach streben, wir sind ja auch noch gewissermaßen nicht in der Geschichte, noch leben wir ja. Deswegen müssen wir ja auch noch den Wunsch haben, von anderen zu lernen, Weisheit zu erwerben, in der Weisheit zu wachsen. Und deswegen müssen wir zum einen selber die Überzeugung haben, es gibt nichts Besseres, weise zu werden, und wir müssen sie auch den anderen weitergeben. Dass wir den anderen zeigen, nicht Geld, nicht ein schönes Haus, nicht der beste Urlaub ist wichtig im Leben, sondern weise zu werden ist wichtig. Und wenn wir dieses Bild vor Augen haben, dass die Weisheit so etwas wie ein Rettungsring ist, dann werden wir sie fest umklammern, weil wir wissen, es wir brauchen sie. Ja? Das Leben ist hart. Wir werden vielleicht die ein oder andere Situation haben, wo wir vielleicht sonst untergehen. Aber wenn wir die Weisheit haben, dann werden wir so umklammern, wie ein Rettungsring. Deswegen lasst uns das als wertvolles Geschenk sehen, was Gott uns gegeben hat in seinem Wort und durch die Gemeinschaft in der Gemeinde. Amen.